Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der Brexit ist keine 5 Wochen entfernt, aber jetzt wird eine Verschiebung dieses Austrittsdatums auf einmal immer wahrscheinlicher. Zumindest wenn man sich genau anhört, was Theresa May da heute im britischen Unterhaus gesagt hat. Wir hören das gleich. Im Iran gibt es weiter Rätselraten über die politische Zukunft von Außenminister Zarif. Der hat gestern ja seinen Rücktritt eingereicht, aber Präsident Rouhani zögert damit, diese Entscheidung anzunehmen. Das beleuchten wir etwas genauer im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler und Iran-Kenner Jochen Hippler. Und dann ist da der Missbrauchsskandal auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte. Die Polizei hat bei den Ermittlungen dazu offenbar gravierende Fehler gemacht. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul heute angedeutet. Auch das natürlich ein Thema. Politiker, die ihre Meinung ändern, das passiert immer mal wieder. Aber selten ist es so deutlich zu beobachten wie heute bei Theresa May, der britischen Premierministerin. Zum ersten Mal hat sie da im Unterhaus in Aussicht gestellt, dass der Brexit verschoben werden könnte. Das alles wenige Wochen vor dem eigentlichen Austrittstermin Großbritanniens. Damit sind auf einmal wieder alle Möglichkeiten offen. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Theresa May bewegt sich auf Messerschneide. Egal in welche Richtung sie sich bewegt, sie droht einen Teil ihres Kabinetts zu verlieren. Die Brexit-Hardliner oder die Anhänger eines weichen Brexits. Und sie riskiert den Austritt von weiteren Konservativen aus ihrer Fraktion. Ihre Antwort heute auf diese missliche Lage: eine 3-Stufen-Strategie. Erstens, sie wird in knapp 2 Wochen das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen, das im Januar so krachend durchgefallen war, noch einmal im Unterhaus zur Abstimmung stellen.
We will hold a second meaningful vote by Tuesday the 12th of March at the latest.
Zweitens, wenn dann, wie absehbar, das Abkommen erneut keine Mehrheit erreicht, wird die Regierung die Abgeordneten fragen, ob sie einen ungeregelten Austritt am 29. März hinnehmen würden. Nur wenn das Unterhaus dazu Ja sagt, werde Großbritannien die EU ohne Deal verlassen, so die Zusage der Premierministerin heute.
The United Kingdom will only leave without a deal on the 29th of March, if there is explicit consent in the House for that outcome.
In einer früheren Abstimmung hatten die Abgeordneten bereits klargemacht, dass sie einen No-Deal-Brexit ablehnen. Das dürfte sich am 13. März wiederholen. Deshalb würde May dann in einem dritten Schritt das Unterhaus einen Tag später um die Zustimmung bitten, den Austritt zu verschieben.
The government will on the 14th of March bring forward a motion on whether Parliament wants to seek a short, limited extension to Article 50.
Dieser Verschiebung müsste dann allerdings die EU zustimmen, was wahrscheinlich ist. Damit wäre der No-Deal-Brexit am 29. März vom Tisch, eine Lösung für einen späteren Austritt aber immer noch nicht erreicht. May nannte heute Ende Juni als neue Frist, es solle nur eine kurze Verlängerung sein. Der Fraktionsführer der schottischen Nationalisten Ian Blackford empfahl den Konservativen aber schon mal, Kandidaten für die Wahlen zum EU-Parlament am 23. Mai aufzustellen. Seine Partei habe das schon getan.
The Scottish National Party are already putting in place candidates for the European elections. Can I suggest the Conservatives might consider doing the same?
Schon morgen will Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn seinen Austrittsplan im Unterhaus zur Abstimmung stellen, den Verbleib in der Zollunion mit der EU und weitgehend auch im europäischen Binnenmarkt. Dafür ist ebenfalls keine Mehrheit in Sicht. Deshalb will auch der Labour-Chef den Austritt verschieben und ging heute noch einen Schritt weiter. Am Ende müssten noch einmal die Bürger das Wort haben.
We believe there must be a confirmatory public vote to see if people feel that's what they voted for.
Doch für ein solches zweites EU-Referendum und damit für die Möglichkeit, den Brexit komplett abzublasen, gibt es derzeit im Unterhaus auch keine Mehrheit. Deshalb ist jetzt nur eines so gut wie sicher: zumindest Ende März fällt der Chaos-Brexit wohl aus.
Der Bericht von Jens-Peter Marquardt. Das war ein klarer Sieg heute für die AfD. Ein Sieg vor Gericht. Die Partei hatte sich dagegen gewehrt, dass der Verfassungsschutz sie öffentlich einen Prüffall genannt hat. Diese Einschätzung hatte das Bundesamt im Januar abgegeben. Gemeint war damit, dass die Verfassungsschützer künftig prüfen wollen, ob die AfD eine rechtsextreme Linie vertritt. Jetzt hat das Verwaltungsgericht Köln erklärt, diese öffentliche Erklärung war nicht zulässig. Nadine Lindner.
Die Reaktion der AfD auf die Entscheidung aus Köln kam prompt. Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland trat in Berlin vor die Presse.
Es ist juristisch ein voller Erfolg für die AfD. Das Verwaltungsgericht Köln folgt unserer juristischen Argumentation vollständig.
Gauland weiter.
Hauptargument ist, dass die Freiheit der Partei nach dem Grundgesetz ein hohes Gut ist, das in keiner Weise eingeschränkt werden kann.
Aus weiten Teilen von Fraktion und Partei gab es am Nachmittag viel Genugtuung. Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch zeigte sich auf Twitter angriffslustig. Die Wahlkampfhilfe für CDU und SPD im Wahljahr sei ohne Rechtsgrundlage gewesen. Von Storch spricht von Bananenrepublik. In der Eilentscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts geht es um den Begriff Prüffall. Diese öffentliche Bezeichnung für die AfD durch den Verfassungsschutz sei unzulässig, so das Gericht. Denn dafür gebe es keine Rechtsgrundlage. Das Gericht gab damit einem Eilantrag der Partei statt. Es werde zu sehr in die Rechte der Partei eingegriffen, da das Wort Prüffall eine negative Wirkung in der Öffentlichkeit habe, so das Kölner Gericht. Die Kölner Richter sprechen dem Verfassungsschutz nicht das Recht ab, die AfD zu überprüfen. Er hätte aber nicht darüber informieren dürfen. Bei der Kölner Entscheidung geht es vor allem um eine Pressekonferenz vom 15. Januar. Damals hatte der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, öffentlich erklärt:
Die Gesamtpartei AfD wird als Prüffall bearbeitet.
Haldenwangs Begründung damals: Die öffentliche Benennung als Prüffall habe auch entlastende Aspekte für die AfD, da im Vorfeld so heftig über eine mögliche Beobachtung diskutiert wurde. Der thüringische Landesvorsitzende und Vertreter des rechten Parteiflügels Björn Höcke schrieb als Reaktion heute: Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang habe sich vor den politischen Karren spannen lassen und habe das Ansehen des gesamten Verfassungsschutzes ruiniert. Höcke ist laut Verfassungsschutzgutachten einer der Hauptauslöser für die Einstufung des Flügels als Verdachtsfall. Am Nachmittag zeigte sich allerdings auch Uneinigkeit innerhalb der Fraktionsspitze zwischen Gauland und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel. Weidel hatte eine Absetzung von Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang gefordert. Es fehle ihm die politische Neutralität. Gauland sagte dagegen:
Frau Weidel ist keine Juristin. Der Innenminister muss hier handeln. Aber das Wort absetzen ist, sagen wir, nicht im deutschen Beamtenrecht drin.
Ob die Partei nun auch gegen die Entscheidung des Verfassungsschutzes, den Flügel und die junge Alternative als Verdachtsfall einzustufen, klagen wird, sagte Gauland heute nicht. Aus den anderen Parteien kamen über den Kurznachrichtendienst Twitter unterschiedliche Reaktionen. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs, der sich immer wieder heftige Wortgefechte mit den AfD-Abgeordneten liefert, schrieb nur ein Wort: unsäglich. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, sagte, dass die Prüfung der AfD weiterhin geboten ist, weil sich die Partei nicht von Rechtsextremen abgrenzt. Für die Grünen meldete sich Sven Kindler. Er schrieb sinngemäß, dass die Entscheidung aus Köln egal sei, die AfD bleibe antidemokratisch. Der Verfassungsschutz hat nun 2 Wochen Zeit, Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen. Das Bundesamt antwortete auf Nachfrage des Deutschlandradios schmallippig in 3 Zeilen. Das BfV habe den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln zur Kenntnis genommen. Die Einlegung einer Beschwerde werde geprüft.
Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudio. Was passiert da gerade im Iran? Von außen ist dieses Land nach wie vor schwer zu durchschauen, schwer zu verstehen. So viel ist sicher. Der Iran ist seit einigen Monaten wieder außenpolitisch isoliert. Seit der Entscheidung der USA, das Atomabkommen mit dem Land aufzukündigen. Gestern Abend hat nun der iranische Außenminister Zarif seinen Rücktritt eingereicht. Er war ja einer der Architekten dieses Abkommens. Aber Irans Präsident Rouhani hat bislang nicht klar erkennen lassen, ob er diesen Rücktritt annimmt. Die Meldungen sind da widersprüchlich. Karin Senz verfolgt das alles für uns und sie hat es mir vor etwa einer Stunde etwas genauer erklärt.
Der aktuelle Stand ist, dass wir eigentlich immer noch nicht genau wissen, was tatsächlich Sache ist, denn die Quellen sind eigentlich immer dieselben. Zum einen heißt es, das Präsidialamt in Teheran habe auf der Instagram-Seite, auf seinem Instagram-Account veröffentlicht, dass Rouhani das Rücktrittsgesuch nicht angenommen hat. Und auf der anderen Seite gibt es die staatliche Rundfunkanstalt IRIB, die sagt auf ihrer Webseite, er habe dieses Rücktrittsschreiben akzeptiert. Und weiter sind wir im Moment nicht. Es gibt im Moment keine wirklich offizielle Darstellung der Dinge. Und von dem her kann man eigentlich nur auf dieses ganze Hin und Her, auf das schließen, was sich wohl im Hintergrund abspielen muss. Offensichtlich gibt es auf der einen Seite Kräfte, die Zarif auf gar keinen Fall gehen lassen wollen. Und auf der anderen Seite möchte Zarif das Amt aber endlich abgeben. Er hat diesen Versuch offenbar, was wir hören, schon öfter unternommen. Das ist das erste Mal, dass er das eben auch tatsächlich offiziell und in der Öffentlichkeit tut.
Welche Gründe gibt es denn für ihn, sich zurückzuziehen?
Auch da gibt es mehrere Spekulationen. Er selber hat keinen direkten Grund genannt. Gestern war es ja so, dass der syrische Machthaber Assad in Teheran war. Zarif war bei diesem Treffen nicht dabei. Es heißt sogar, er sei überhaupt nicht darüber informiert worden. Darüber soll er sich sehr geärgert haben. Allerdings kann ich mir schwer vorstellen, dass ein Politiker wie Zarif eine Kurzschlussreaktion macht und sagt, dann trete ich eben zurück. Er ist ja schon massiv längere Zeit unter Druck innenpolitisch gestanden, denn er ist das Gesicht des Atomdeals von 2015. Er hat ihn sehr lange mit vorangetrieben, hat eben auch mitverhandelt dabei und er ist nochmal zusätzlich unter Druck geraten, nachdem die USA diesen Atomdeal letztes Jahr aufgekündigt haben. Denn die Hardliner im Iran, die haben natürlich schon vorher gesagt, die USA sind kein vertrauensvoller Verhandlungspartner und die Hardliner fühlen sich eben auch dadurch bestätigt. Aber ein wichtiger Satz ist eben auch noch heute gefallen von Zarif und da sagte er, er möchte, dass das Außenministerium wieder diese Rolle einnimmt, die ihm gebührt in der iranischen Außenpolitik. Das ist wohl als Seitenhieb gegen die Revolutionsgarden gemeint, gegen Kräfte, die offensichtlich ebenfalls sehr großen Einfluss ausüben auf die Außenpolitik des Iran. Und ein dritter Punkt ist FATF. Das ist eine Abkürzung, die in Deutschland noch nicht so wirklich populär ist. Wir gucken immer auf diesen Atomdeal. Aber im Iran spielt das eine sehr große Rolle. Dabei geht es nämlich zum einen um die Bekämpfung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung. Sprich, die Geldflüsse sollen transparenter werden. Und da gibt es Kräfte im Iran, die sich dagegen massiv wehren, denn unter anderem könnte dann die Hisbollah-Finanzierung vielleicht schwieriger werden, weil das ganze System dann transparenter werden soll.
Frau Senz, wie offen wird das alles in Iran diskutiert?
Also in den staatlichen Medien spielt das Rücktrittsersuchen von Zarif keine große Rolle. Darüber wird nur sehr bedingt berichtet. In den Netzwerken dafür umso mehr. Da gibt es zum einen die Stimmen, die jetzt jubeln. Das sind Stimmen der Hardliner, die sich freuen, dass Zarif geht oder möglicherweise geht. Auf der anderen Seite wird eben auch über die Gründe spekuliert und da eben auch sehr stark eben über diese Taskforce FATF, die diese Standards zur Geldwäsche und zur Terrorismusfinanzierungsbekämpfung setzt. Und darüber wird auf der anderen Seite eben auch im Netz diskutiert. Und natürlich gibt es noch eine Gruppe von Parlamentariern, die angeblich einen Brief geschrieben haben sollen an Rouhani, dass er auf jeden Fall versuchen soll, Zarif im Amt zu halten.
Soweit also Information von Karin Senz. Was tut sich da also gerade in der iranischen Führung und wo könnte das alles enden? Ich habe darüber heute Abend mit dem Duisburger Politikwissenschaftler Jochen Hippler gesprochen, einem der versiertesten Iran-Kenner bei uns in Deutschland. Frage an ihn, warum tut sich Irans Präsident Rouhani offenbar so schwer damit, seinen Außenminister gehen zu lassen?
Also erstens hängt es damit zusammen, dass der Außenminister Zarif in den letzten Jahren sehr stark unter Druck reaktionärer rechter Kreise im Iran gestanden hat und dass er aufpassen muss, wenn er ihn verliert, nicht selber damit sozusagen mitgeschwächt zu werden, als Symbol, dass die Politik der letzten Jahre, die Außenpolitik, gescheitert sei. Das ist auch für den Präsidenten nicht sehr gut. Das Zweite allerdings ist, dass es in letzter Zeit ab und an auch mal Gerüchte gegeben hat im Iran, dass es auch begrenzte Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Präsidenten und seinem Außenminister gegeben hat, dass er sich in manchen Konflikten bei anderen Ministern stärker hinter sie gestellt hatte, etwa sein Kommunikationsminister stärker unterstützt hätte, als er das jetzt in letzter Zeit mit dem Außenminister getan hat. Das ist nicht ganz sicher. Man merkt aber eben tatsächlich, dass es da eine gewisse Unsicherheit in Teheran gibt in der Frage.
Können Sie das vielleicht kurz erklären? Welche Rolle spielen diese beiden Männer in der iranischen Politik?
Naja, sie sind halt beide Regierungsmitglieder. Das Problem ist natürlich, dass die Regierung im Iran nicht so funktioniert, wie das in manchen anderen Ländern der Fall ist. Das heißt, sie hat nur einen eingeschränkten Regierungsmöglichkeit. Manche wichtigen Institutionen, Militär, Revolutionsgarden, Justiz, Geheimdienste unterstehen überhaupt nicht der Regierung. Und in der Situation haben teilweise diese rechten Kreise, die sich um den religiösen Führer Khamenei gruppieren, bestimmte Minister so als Zielscheibe genommen, um Druck auf die Regierung auszuüben. Und das hat uns unter anderem eben tatsächlich diese beiden Minister in besonderem Maße auch getroffen in letzter Zeit.
Und welche Rolle nimmt Präsident Rouhani dabei ein?
Naja, er ist tatsächlich als Hoffnung der Reformer angetreten, aber auch der Präsident hat eben tatsächlich nur einen Spielraum, wenn es hart auf hart kommt, soweit der religiöse Führer das zulässt. Und der hat eben gerade in außenpolitischen Fragen so eine widersprüchliche Rolle eingespielt. In gewissem Sinne toleriert eine Politik, die halt die Öffnung mit dem Westen aus wirtschaftlichen Gründen ermöglichen sollte. Andererseits aber immer wieder dem Präsidenten Knüppel zwischen die Beine geworfen. Das heißt, der Präsident hat eben auch die Funktion, neben seinem Reformauftrag, den er in der Wahl bekommen hat von der Bevölkerung, gleichzeitig die Konflikte mit dem religiösen Führer zu begrenzen. Und das ist eben tatsächlich nicht immer einfach.
Das klingt jetzt, Herr Hippler, nach einem sehr fragilen Kräftegleichgewicht in Teheran. Welche Wirkung hat es da in den vergangenen Monaten gehabt, diese Entscheidung der USA, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen?
Nun, die Fragilität der Situation ist tatsächlich ganz beträchtlich, weil eben auch die Leute, die wirklich die Macht haben, also die über die bewaffneten Einheiten zum Beispiel verfügen, über die elektronischen Medien verfügen, über die Justiz verfügen, eigentlich in der Bevölkerung ziemlich unbeliebt sind, während die Regierung, die mal die Hoffnung verkörpert hat, sich eben teilweise als hilflos erwiesen hat, diese Hoffnung durchzusetzen. Und wenn in dem Kontext jetzt das große Projekt der Regierung von Zarif und von Rouhani, nämlich über die Bereitschaft mit dem Atomabkommen die Wirtschaftslage zu verbessern, die gescheitert ist aufgrund von Herrn Trumps Politik und jetzt die Wirtschaftslage sich nochmal verschlechtert hat, die Währung fast zusammengebrochen ist, die Inflation wesentlich gestiegen hat, das ist tatsächlich eine Situation, wo die Trumpsche Politik die harten rechtsextremen Flügel in Teheran eher gestützt haben. Die können jetzt sagen, wir haben es ja immer gesagt, Gespräche mit dem Westen bringen nichts. Wenn es hart auf hart kommt, dann stehen die einfach nicht dazu. Da wurde die Regierung durchaus geschwächt und die Revolutionsgarden und der religiöse Führer sehr gestärkt.
Könnte da nochmal ein Umsturz auf das Land zukommen?
Naja, die Frage ist, wie lange man nach vorne sehen will. Also die Gegend, die Situation ist im Moment tatsächlich halt instabil, weil eben die herrschenden Strukturen kaum noch Legitimität haben, positive Reformansätze aber immer wieder zum Scheitern gebracht worden sind. Also das ist in den nächsten 10, 20 Jahren nicht stabil. Und eine der Optionen, über die man nachdenkt, ist eben tatsächlich, wenn der Führer mal stirbt, Khamenei, ob es dann eben ein Durcheinander geben kann, ob es einen Militärputsch geben kann. Aber das ist tatsächlich noch ein bisschen früh, um das seriös beurteilen zu können.
Was sagen Sie denn jetzt voraus? Tritt Zarif jetzt tatsächlich zurück? Geht der Außenminister oder lehnt Rouhani das ab?
Also Zarif hat ja schon zum dritten Mal jetzt seinen Rücktritt angeboten. Und dieses Mal eben mit der Begründung, dass er keine ordentliche Außenpolitik machen kann, weil die innenpolitischen Kämpfe eben die Außenpolitik vergiften würden. Es gibt Beispiele, dass etwa die Geheimdienste der Revolutionsgarden auch in Europa Terroranschläge vorbereitet oder durchgeführt haben. 4 Stück, sagt die Europäische Union. Und auch das wollte Zarif nicht, das wollte Rouhani nicht. Und immer dann vorgeführt zu werden als jemand, der halt positive Gespräche führen soll, während hinter seinem Rücken die gegenteilige Politik von den Hardliner betrieben wird, das ist sicher eine unhaltbare Position. Andererseits deutet jetzt schon einiges darauf hin, dass aus dem Umfeld des Präsidenten Rouhani Signale gegeben werden, dass man ihn doch gerne halten möchte, weil er eben unverzichtbar sei für die iranische Außenpolitik. Also das ist nicht ganz entschieden. Es deutet aber eher ein bisschen mehr darauf hin, dass man doch versuchen wird, ihn zu halten.
Jochen Hippler, vielen Dank für diese Einschätzung.
Sehr gern.
Der Duisburger Politikwissenschaftler und Iran-Experte Jochen Hippler war das. Die Zeit 23.29 Uhr und wir kommen zu einem anderen Konflikt, einem schwelenden Konflikt, der die Welt immer wieder an den Rand eines Atomkriegs bringt. Die Rede ist von den Spannungen zwischen den beiden Nachbarländern Indien und Pakistan. Beides Atommächte. Jetzt stehen die Alarmsignale wieder auf Rot. Die indische Luftwaffe hat einen Angriff auf pakistanischem Gebiet geflogen. Dabei ist ein Terrorcamp zerstört worden. Pakistan droht bereits mit Vergeltung. Bernd Muschborowska.
Nach dem indischen Luftangriff auf ein Terrorcamp in Pakistan wird eine weitere Eskalation der ohnehin angespannten Lage befürchtet. Pakistan kündigte Vergeltung an. Präsident Arif Alfi sagte bei einer Veranstaltung in Islamabad, niemand dürfe auch nur daran denken, sein Land anzugreifen.
We are a people
Unser Volk wird von unseren Streitkräften beschützt. Wir hegen keine bösen Absichten gegen andere Länder, aber wir wissen uns zu verteidigen.
But we know how to defend ourselves, ladies and gentlemen, and we will insist. Thank you very much.
Auch Pakistans Außenminister Shah Mahmood Qureshi ließ keinen Zweifel daran, dass die militärische Aktion auf pakistanischem Boden beantwortet werde. Indien hat heute einen Angriff gegen Pakistan geführt. Das war eine Verletzung der Line of Control. Wir nehmen das Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch und behalten uns eine angemessene Antwort vor. In den frühen Morgenstunden waren Kampfflugzeuge der indischen Luftwaffe in den pakistanischen Luftraum eingedrungen und hatten ein mutmaßliches Terrorcamp in Balakot nördlich der Hauptstadt Islamabad beschossen. Das Hauptquartier der Terrororganisation Jaish-e-Mohammed sei dabei zerstört worden, sagte der Staatssekretär im indischen Außenministerium Vijay Keshav Gokhale bei einer Pressekonferenz in Delhi. Diese Organisation sei für zahlreiche Terroranschläge auf indischem Boden verantwortlich, unter anderem einen Angriff auf das indische Parlament im Jahr 2001 und auch für den Selbstmordanschlag in Kaschmir vor knapp 2 Wochen, bei dem mehr als 40 indische Sicherheitskräfte getötet wurden.
Information regarding the location of training camps in Pakistan.
Wir haben die pakistanische Seite immer wieder auf die Existenz solcher Trainingscamps in Pakistan aufmerksam gemacht. Doch Pakistan hat deren Existenz immer geleugnet. Die Existenz solcher Camps, in denen Terroristen für Anschläge vorbereitet werden, wäre ohne die Unterstützung der pakistanischen Regierung nicht möglich. In vielen Städten gingen die Anhänger der indischen Regierung auf die Straßen, um den Angriff gegen den Erzfeind Pakistan zu feiern. Indiens Premierminister Narendra Modi, der im Vorfeld der Parlamentswahlen, die in den nächsten Monaten stattfinden sollen, unter politischem Druck stand, verbuchte den Luftangriff bei einer Wahlkampfveranstaltung in Rajasthan als Erfolg. Ich habe einen Eid geleistet, dass ich nicht zulassen werde, dass dieses Land in die Knie gezwungen wird. Diesen Eid werde ich halten. Unklar bleibt weiterhin, welche Darstellung der heutigen Ereignisse der Wahrheit entsprechen. Während die indische Regierung von einem erfolgreichen Luftangriff spricht und den Tod vieler Dschihadisten verkündete, gab die pakistanische Regierung bekannt, die indischen Flugzeuge seien abgedrängt worden und hätten ihre Bomben nur über einem unbewohnten Waldgebiet abgeworfen.
Bernd Musch-Borowska berichtet und wir machen um 23.33 Uhr weiter mit Kurzberichten aus dem In- und Ausland. Die Organisation ATTAC ist ein Netzwerk von Globalisierungskritikern, aber ATTAC ist nicht gemeinnützig. Das hat heute ein Gerichtsurteil bestätigt. Das könnte die Arbeit von ATTAC künftig schwerer machen. Wolfram Schrag.
Dreh- und Angelpunkt sind die unterschiedlichen Förderarten in der Abgabenordnung. Dazu zählen Kunst, Jugendhilfe oder Sport, aber auch Umweltschutz, nicht aber eine allgemeine politische Betätigung. Diese ist den politischen Parteien vorbehalten, die eigene Fördermöglichkeiten haben. ATTAC hatte damit argumentiert, seine Tätigkeit sei gemeinnützig, da sie der, wie es im Gesetz heißt, Volksbildung diene und somit der politischen Bildung. Dem widersprach aber nun der Bundesfinanzhof. Es gehe bei der politischen Bildung darum, politisches Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Das könne sich auch auf Probleme der Tagespolitik beziehen. Eine Grenze sei aber überschritten, wenn eine Organisation Forderungen zur Tagespolitik aufstelle und zum Beispiel über Kampagnen versuche, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen. Politische Bildungsarbeit sei nur dann steuerlich als gemeinnützig anzuerkennen, wenn sie in geistiger Offenheit ausgeübt werde, so der BFH.
Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Status war lange umstritten. Inzwischen wird aber die Grenze von 1000 Nachzüglern pro Monat erreicht. Sabine Müller.
Das Bundesinnenministerium bestätigte dem ARD-Hauptstadtstudio, dass das Kontingent jetzt voll ausgeschöpft wird. 1000 Mal pro Monat darf das Bundesverwaltungsamt maximal seine Zustimmung zum Familiennachzug geben. Weil die entsprechenden Visa aber mit etwas Verzögerung ausgestellt werden, wurden zuletzt mehr als 1000 Visa pro Monat erteilt. Im Dezember waren es 1050, im Januar 1096. In diesem Monat waren es bis zum 18. Februar schon 701. Die Verfahren haben sich mittlerweile eingespielt, sagt das Innenministerium. Erst seit vergangenem August ist der Familiennachzug für Subsidiärschutzbedürftige, zu denen viele Syrer gehören, wieder möglich, nachdem er 2 Jahre lang ausgesetzt war. Die ersten Monate liefen sehr schleppend, das bürokratische Verfahren kam nur langsam in Gang. Kritiker bemängeln, bei der jetzigen Rate von 1000 pro Monat werde es Jahre dauern, bis alle Antragsteller zu ihren Angehörigen nach Deutschland kommen. An deutschen Botschaften stapeln sich zurzeit nämlich etwa 36.000 Terminanfragen für eine Visabeantragung. Die Linkspartei fordert deshalb, die 1000er-Obergrenze abzuschaffen.
Mit einer Milliardenhilfszusage ist eine Geberkonferenz für die Menschen im Bürgerkriegsland Jemen zu Ende gegangen. Marion Bartzen.
Die Vertreter mehrerer Staaten sagten heute in klaren Worten, welche Hilfe sie für den Jemen wirklich sehen. Eine politische Lösung müsse es geben für diese von Menschen gemachte humanitäre Katastrophe. Und der EU-Delegierte Christos Stylianides forderte ultimativ ein Ende des Krieges. Am Ende der Konferenz rechnete UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vor, was an Spenden zusammengekommen war. 2,6 Milliarden Dollar, fast die Hälfte weniger als gefordert, aber so viel wie noch nie für den Jemen. Die größten Geldgeber waren dabei die arabischen Nachbarstaaten des Jemen, zum Teil, wie Saudi-Arabien, auch die, die den Konflikt schüren. In einer Stellungnahme forderten große Hilfsorganisationen nach Abschluss der Konferenz, was einige der Redner meinten, aber niemand wirklich ausgesprochen hatte, ein Ende der Waffenlieferungen sofort.
Fleisch, das nach strengen muslimischen Regeln erzeugt wird, sogenanntes Halal-Fleisch, kann kein Biosiegel bekommen. Das sagt der Europäische Gerichtshof. Bernd Wolf.
Die Begründung der EU-Richter in Luxemburg, das rituelle Schlachten, ohne das Tier vorher zu betäuben, erfülle nicht die höchsten Standards im Tierschutz, wie sie die EU anstrebe. Die französische Tierschutzorganisation Hilfswerk für Schlachttiere hatte gefordert, dass halal hergestellte Hacksteaks nicht mehr mit dem EU-Logo ökologischer biologischer Landbau zertifiziert werden dürften. Als die französischen Behörden dies ablehnten, wandte sich das Verwaltungsgericht Versailles an den EuGH. Der EuGH solle entscheiden, ob die EU-Verordnung über Öko- und Biolandbau erlaube, auch Fleisch, bei dem die Tiere vor der Schlachtung nicht betäubt werden, mit dem Gütesiegel zu versehen. Nein, entschied das oberste Gericht der EU. Der EU-Gesetzgeber verlange, dass das Leiden der Tiere vor der Tötung, Schmerzen und Stress, so gering wie möglich zu halten sei. Dies ginge nur mit Betäubung. Das rituelle Schlachten ohne Betäuben sei nur ausnahmsweise erlaubt, um die Religionsfreiheit von Muslimen zu sichern. Außerdem wolle die EU das Vertrauen der Verbraucher in Öko- und Biosiegel wahren und rechtfertigen. Danach müssten die höchsten Normen im Tierschutz beachtet werden. Mit seinem Urteil folgte der EuGH mal ausnahmsweise nicht dem EU-Generalanwalt. Der hatte vorgeschlagen, das Bio-Logo auf den halal erzeugten Hacksteaks zu belassen. Sein Argument, es gebe keine EU-Vorschrift, dass für Biofleisch das Tier vor der Tötung betäubt werden muss.
Die beiden Energieriesen E.ON und RWE wollen wichtige Teile ihrer Geschäfte untereinander aufteilen. Dafür gab es heute grünes Licht aus Brüssel, zumindest teilweise. Astrid Korall.
Diese Entscheidung war erwartet worden. Die EU-Kommission hat heute zumindest einen Teil des Tauschgeschäfts zwischen den Energiekonzernen RWE und E.ON genehmigt, und zwar ohne Auflagen. Das heißt, RWE darf die Ökostrom- und Atomstromaktivitäten von E.ON übernehmen und knapp 17% am Konkurrenten erwerben. Aus Sicht der EU-Kommission ist das Vorhaben wettbewerbsrechtlich unbedenklich. Der Finanzvorstand von RWE, Kreber, sprach mit Blick auf das Ökostromgeschäft von einer sehr guten Nachricht. Es sei ein weiterer Meilenstein erreicht, um RWE zu einem global führenden Unternehmen im Geschäft mit erneuerbaren Energien zu machen. Zum Plan der beiden Konzerne gehört aber auch, dass E.ON auf der anderen Seite von der RWE-Tochter Innogy die Strom- und Gasnetze und den Vertrieb übernehmen will. Für diesen Teil gilt allerdings eine längere Prüffrist. Die EU-Kommission hat noch keine Entscheidung gefällt. Konkurrenten von RWE und E.ON wie der Ökostromanbieter Lichtblick hatten die Kommission aufgefordert, die Pläne zu untersagen, weil E.ON sonst einen zu hohen Marktanteil habe und den Stromkunden höhere Preise drohten.
Bankwerte standen heute im Mittelpunkt des Interesses an der Börse in Frankfurt. Jan Plate berichtet.
Immer wieder steht die Frage im Raum, gehen die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen? Großaktionär bei beiden Unternehmen ist der amerikanische Finanzinvestor Cerberus. Und bei dem scheint es nun einen Sinneswandel zu geben, wie das Handelsblatt am Abend berichtet. Zum einen zweifle der Großaktionär immer mehr, dass die Deutsche Bank aus eigener Kraft wieder zurück auf die Erfolgsspur findet. Außerdem dürfte sich der technologische Wandel in der Bankenbranche mit vereinten Kräften besser bewältigen lassen. So könnte mehr in neue Technologien investiert werden und in anderen Bereichen Kosten gespart werden. Im abendlichen Frankfurter Handel haben die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank sich etwas verteuert. Der deutsche Aktienindex DAX hat den sechsten Tag in Folge zugelegt und ein neues Jahreshoch erreicht. Den Handel beendet hat der DAX mit einem Plus von 0,25% bei 11.541 Punkten. Die britische Premierministerin Theresa May hat den Weg für eine Brexit-Verschiebung geebnet. Außerdem will der amerikanische Notenbankchef bei der Zinspolitik weiter geduldig und vorsichtig sein. Der deutlichste Gewinner im DAX war der Chemiekonzern BASF. Experten zufolge war der Gewinnrückgang in den Geschäftszahlen geringer als befürchtet. Der Ausblick wird als positiv gewertet. Anteilsscheine von BASF haben sich um mehr als 4% verteuert.
Soweit der Börsenbericht von Jan Plate. Ein Campingplatz in Lüchte in Nordrhein-Westfalen, der steht seit Wochen in den Schlagzeilen. Die Polizei spricht von tausendfachem Missbrauch. Viele Kinder wurden dort über mehr als 10 Jahre lang immer wieder von mehreren Männern missbraucht. Warum wurde das alles nicht früher bekannt? Die Frage wird seit Wochen immer wieder gestellt. NRW-Innenminister Herbert Reul wurde dazu heute im Düsseldorfer Landtag befragt und er hat dabei der Polizei in seinem Bundesland schwere Versäumnisse vorgeworfen. Vivien Leuer.
Eines einte die Mitglieder des Innenausschusses des Nordrhein-Westfälischen Landtags nach dieser mehr als 3-stündigen Sondersitzung. Sie waren bestürzt.
Vieles von dem, was wir heute auch gehört haben, hat uns fassungslos gemacht.
Unglaubliche Dinge, die sich da abgespielt haben.
Natürlich sind da viele Fehler passiert.
Schwere handwerkliche Fehler, die ich so für kaum möglich in Nordrhein-Westfalen erachtet hätte.
NRW-Innenminister Herbert Reul, CDU, hatte ihnen zuvor mitgeteilt, dass es im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lüchte schon vor 17 Jahren den Verdacht gegeben habe, dass der Hauptbeschuldigte ein Kind missbraucht habe.
Ein irrer Vorgang, dass wir viel, viel früher, als wir alle gedacht haben, schon Vorgänge hatten, die mit der hauptbeschuldigten Person zusammenhängen. Und man sich schon fragt, warum ist man dem damals nicht nachgegangen?
Auch 2008 habe es einen solchen Hinweis gegeben. 2016 wurde dem Mann dennoch ein Pflegekind anvertraut, ein damals 6-jähriges Mädchen, das von ihm, wie heute bekannt ist, mehrfach missbraucht worden sein soll.
Es ist ein Phänomen, das ich selber von Tag zu Tag nur noch mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehme. Täglich gibt es neue Sachen und Neuigkeiten. Manche kann man sich kaum vorstellen.
So wurde jetzt auch bekannt, dass bei einer erneuten Durchsuchung des Wohnwagens des Verdächtigen weitere Festplatten und CDs sichergestellt wurden. Wieso erst jetzt?
Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Man hat 3-mal durchsucht, man untersucht ein 4. Mal und findet neues Material. Ich habe es nicht verstanden.
Offenbar stimmt, was der vom Innenministerium eingesetzte Sonderermittler des Landeskriminalamtes heute vor dem Innenausschuss erklärte. Es habe bei der Kreispolizei Lippe schwere handwerkliche Fehler gegeben. So etwas habe er noch nie erlebt. Die verschwundenen 155 Datenträger hat der Sonderermittler bisher noch nicht wiedergefunden. Sie waren nach seiner Darstellung völlig unzureichend aufbewahrt worden. Bei all diesen Fehlern versteht die Grünen-Abgeordnete Verena Schäffer nicht, warum erst mehr als 1,5 Monate nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle die Ermittlungen an die nächstgrößere Polizeibehörde in Bielefeld übergeben wurden.
Es ist ja sehr deutlich geworden, dass Lippe offenbar nicht in der Lage war, personell von den Ressourcen her, von den Fähigkeiten her, diesen Fall zu bearbeiten.
Und auch der SPD-Abgeordnete Hartmut Ganske sieht hier ein besonderes Versagen der Polizei.
Weil es viele Punkte sind, die zusammenkommen und nicht nur eine Fehlung gewesen ist, sondern so viele.
Innenminister Reul hat heute die politische Verantwortung für die Ermittlungspannen übernommen und die lückenlose Aufklärung in diesem Fall zur Chefsache gemacht.
Weil ich ja verantwortlich bin, ich drücke mich doch nicht. weil es meine Aufgabe ist und weil ich drei Töchter habe und weil das lasse ich nicht durchgehen, was da mit dem Lippe passiert ist.
Dieses Versprechen allein stimmt die Opposition im NRW-Landtag allerdings noch nicht zufrieden. Sie hat angekündigt, die Fehler und Versäumnisse, wenn nötig, in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufklären zu lassen.
Aus Düsseldorf berichtete Vivien Leue. Es ist eine der großen Verlegerdynastien in Deutschland, der Dumont Verlag in Köln. Und ein Haus ist es, das mit seinen Tageszeitungen viele Debatten bei uns in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat. Aber jetzt will der Verlag das Zeitungsgeschäft offenbar verkaufen. Das ist ein weiterer Beleg für die schweren Zeiten, in denen die traditionellen Printzeitungen stecken. Johannes Zuber.
Die Meldung kam überraschend, vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kölner Zentrale von Dumont.
Es sind zurzeit Gerüchte, was tatsächlich dran ist, wissen wir noch nicht.
Kann ich momentan leider nicht sagen.
Wie gesagt, keine Ahnung.
Und deswegen kann ich gar nichts dazu sagen.
Nach mehr als 200 Jahren soll also Schluss sein mit dem traditionsreichen Verlagsgeschäft. Das Medienhaus Dumont will offenbar aus dem Zeitungsgeschäft aussteigen und Titel wie den Kölner Stadtanzeiger, den Express, die Berliner Zeitung und die Hamburger Morgenpost verkaufen. Bei den Regionalzeitungen stimmt offenbar die Rendite nicht mehr, glaubt Medienforscher Horst Röper.
Man bekommt ganz offensichtlich diese Aufgabe, Zeitungen in einem Markt zu führen, nicht in den Griff. Das gilt sowohl für die Besitzerfamilie als eben auch für den Vorstand des Unternehmens. Das ist schon ein Trauerspiel, was sich da derzeit ereignet. Eigentlich ein Offenbarungseid.
Die Auflagen der Zeitungen sinken schon seit Jahren. Allein die Boulevardmedien Express, Berliner Kurier und Hamburger Morgenpost haben innerhalb der letzten 10 Jahre mehr als die Hälfte ihrer Leser verloren. Auch deshalb hat sich die Unternehmensführung spätestens seit dem Tod des früheren Verlegers Alfred Neven-Dumont auf die anderen beiden Geschäftsfelder konzentriert. Erstens auf den Bereich Business Information, zu dem verschiedene Fachmedien gehören, und auch der Bundesanzeiger, ein offizielles Amtsblatt, das vor einigen Jahren privatisiert wurde. Und zweitens auf das Online-Marketing. Bleibt natürlich die Frage, wer das schrumpfende Zeitungsgeschäft nun kaufen soll. Horst Röper.
Ich glaube nicht, dass alle Dumont-Zeitungen an einen Verlag gehen werden, sondern ich kann mir schon vorstellen, das Paket wird aufgeschnürt werden, um dann eben in Teilen veräußert zu werden. Und dann müssen wir sehen, wer sind die Käufer und welche Probleme stellen sich dann.
Der Deutsche Journalistenverband geht davon aus, dass den Verkauf auch die Mitarbeiter zu spüren bekommen. Der DJV-Vorsitzende Frank Überall befürchtet, dass die neuen Besitzer Stellen abbauen werden.
Es ist ganz klar, wenn ein Verlag verkauft wird, wenn Zeitungen verkauft werden, dann wird ein anderes Zeitungshaus mutmaßlich diesen Kauf tätigen. Und die werden wahrscheinlich dann die journalistischen Stellen zurückfahren.
Der Medienforscher Horst Röper sieht in dem geplanten Schritt ein Zeichen. Immerhin gehört Dumont zu den größten Verlagshäusern Deutschlands.
Und wenn eine solche Besitzerfamilie sich entschließt, eben alle Zeitungen zu verkaufen, dann mag das auch ein Signal in der Branche sein, dass da irgendwas nicht stimmt.
Und deshalb glaubt auch der Gewerkschafter Frank Überall, dass Dumont nicht der letzte Verlag sein wird, der sich von Zeitungen trennt.
Das ist insgesamt ein Trend, von dem ich befürchte, dass er sich noch verstärken wird. Dumont ist da ein namhafter, großer Player, der jetzt eben auch noch mal in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Ich befürchte, auch andere Verlage werden darüber nachdenken, sich mit anderen zusammenzutun bzw. zusammentun zu lassen, also aufkaufen zu lassen.
Die Folge daraus wäre eine weitere Konzentration auf dem Medienmarkt und weniger journalistische Vielfalt.
Johannes Zuber berichtete. Die katholische Kirche hat gerade eine wegweisende Konferenz zum Thema Kindesmissbrauch hinter sich. Da wird schon wieder ein weiterer prominenter Fall aus dem Vatikan öffentlich. Es geht um den bisherigen Finanzchef des Heiligen Stuhls. Es geht um George Pell, einen der einflussreichsten Männer im Umfeld von Papst Franziskus. Ein Gericht in Australien, das hat ihn jetzt für schuldig befunden. Er soll sich an 2 Jugendlichen vergangen haben. Die Einzelheiten hat Jörg Seiselberg.
Es war ein schwerer Gang für Alessandro Gisotti. Vorgestern noch hatte der Papstsprecher mit positiven Worten den Abschluss der Antimissbrauchskonferenz des Vatikans gewürdigt. Jetzt hat die katholische Kirche der prominenteste Missbrauchsfall wieder eingeholt. Gisotti musste das einige Stunden zuvor in Melbourne bekannt gewordene Urteil gegen Kardinal Pell kommentieren. Der Vatikan, betonte der Papstsprecher, habe höchsten Respekt vor der australischen Justiz.
In nome di questo rispetto.
Im Namen dieses Respekts warten wir jetzt auf den Ausgang des Berufungsprozesses. Daran erinnert, dass Kardinal Pell seine Unschuld unterstrichen hat und das Recht besitzt, sich bis zur letzten Instanz zu verteidigen. Das bedeutet, machte Gisotti deutlich, bis zum abschließenden Urteil werde der Vatikan gegen Pell keine weiteren Schritte unternehmen. Die bislang getroffenen Maßnahmen gegen den lange Zeit einflussreichen australischen Kardinal aber blieben bestehen, so Gisotti. Bis zur definitiven Klärung der Angelegenheit ist es dem Kardinal Pell als Vorsichtsmaßnahme untersagt, öffentlich das Priesteramt auszuüben und, wie es den Regeln entspricht, sich in jedweder Weise und Form Minderjährigen zu nähern. Als vor knapp 2 Jahren Strafanzeige gegen Pell erstattet wurde, hatte Papst Franziskus den Australier bereits als Finanzchef des Vatikans abgelöst. Auch seinen Sitz im Kardinalsrat K9, dem engsten Beraterkreis des Papstes, hat Pell verloren. Der einstigen Nummer 3 in der Hierarchie des Vatikans wird vorgeworfen, sich in den 1990er Jahren als Erzbischof von Melbourne an 2 13-jährigen Chorjungen in einer Kathedrale vergangen und sie zu Oralverkehr gezwungen zu haben. Pell bestreitet die Vorwürfe. Unter anderem sagt der Kurienkardinal, nur ein Verrückter würde derartiges an einem öffentlichen Ort tun. Das Gericht in Melbourne aber befand Pell in allen Punkten schuldig. Dieser kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Ab morgen soll in Melbourne die Anhörung über das Strafmaß für Pell beginnen. Ihm drohen bis zu 50 Jahre Haft. Das Urteil gegen den Kardinal ist bereits im Dezember ergangen. Aufgrund von Besonderheiten im australischen Recht aber wurde das Urteil erst heute bekannt gegeben. Der Vatikan nennt die erstinstanzliche Verurteilung Pells eine schmerzhafte Nachricht, die viele Personen auch außerhalb Australiens schockiert habe. Auf der am Sonntag zu Ende gegangenen Antimissbrauchskonferenz im Vatikan hatte der Papst angekündigt, dass die katholische Kirche bei Missbrauchsfällen in ihren Reihen künftig kompromisslos vorgehen und vorbehaltlos mit der staatlichen Justiz zusammenarbeiten werde.
Jörg Seiselberg berichtete. In Venezuela spitzt sich die Staatskrise immer weiter zu, vor allem Nahrungsmittel werden knapp. Die Gesundheitsversorgung ist zusammengebrochen. Trotzdem will der noch Präsident Nicolas Maduro weiter keine Hilfsgüter ins Land lassen. Die übrigen lateinamerikanischen Staaten, die drängen aber auf eine Lösung und sie wollen nicht nachlassen mit ihrem Druck auf Maduro. Das war das Ergebnis heute bei einem Treffen der sogenannten Lima-Gruppe in Bogotá in Kolumbien. Ivo Maruschik berichtet.
In einem Punkt sind sich in Bogotá alle einig, es soll noch ungemütlicher werden für Venezuelas sozialistischen Staatschef Maduro. Die Außenminister der Lima-Gruppe, das sind 13 lateinamerikanische Staaten und Kanada, wollen den Druck erhöhen, um in Venezuela wieder demokratische Verhältnisse herzustellen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um der Diktatur von Maduro und der Kleptokratie, in die sich seine Herrschaft verwandelt hat, die Zukunft zu verbauen. Nicht nur um der Venezolaner willen, sondern für den Frieden und die Stabilität der ganzen Region, sagte Kolumbiens Außenminister Trujillo. Kolumbien fährt zwar eine durchaus harte Linie gegen Maduro, aber mit Druck sei keine Intervention gemeint, wie er klarstellte. Kolumbien stehe nur hinter einer politischen und diplomatischen Lösung. Als vollwertiges Staatsoberhaupt nahm auch Venezuelas Übergangspräsident Juan Guaido an dem Treffen teil. Fast alle Staaten der Lima-Gruppe erkennen ihn als Präsidenten Venezuelas an, nicht als selbsternannten, sondern als legitimen Interimspräsidenten bis zu Wahlen, die möglichst bald stattfinden sollen. Guaido bat um eine Schweigeminute für die Opfer der Ausschreitungen am Wochenende und erneuerte dann seine Vorwürfe gegen Maduro. Hunderttausende chronisch Kranke und Dialysepatienten, die sterben werden, einfach weil die Menschenrechte nicht beachtet werden. Dazu kommt jetzt der Sadismus, Nahrungsmittel und Medikamente zu verbrennen. Präsident Trump steht zu 100% hinter Ihnen, antwortete US-Vizepräsident Mike Pence darauf. Seine Teilnahme am Treffen der Lima-Gruppe war eine Überraschung, denn die USA gehören der Gruppe eigentlich gar nicht an. Pence kündigte an, die Sanktionen gegen Maduro und Funktionäre aus dessen Umfeld zu verschärfen. 4 Maduro-treue Gouverneure finden sich jetzt neu auf der Sanktionsliste. US-Amerikaner dürfen keine Geschäfte mehr mit ihnen machen und sollten sie Guthaben in den USA haben, werden diese eingefroren. Darüber hinaus wiederholte Pence die bekannte Position der US-Regierung.
We hope for a peaceful transition to democracy. But as President Trump has made clear, all options are on the table.
Wir hoffen auf einen friedlichen Übergang zur Demokratie, aber alle Optionen liegen auf dem Tisch. Also auch die Option eines militärischen Eingreifens in Venezuela. Doch dieses Säbelrasseln tragen die Lateinamerikaner nicht mit. Neben Kolumbien spricht sich auch Peru klar gegen die militärische Option aus. Mexiko hatte das schon vorher getan. Und Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro hatte seinen Vize Hamilton Mourão nach Bogotá geschickt, einen Armeegeneral. Doch auch Mourão schloss ein militärisches Eingreifen aus.
Ivo Maruschik berichtete. Und wir wollen natürlich noch wissen, was die Tageszeitung morgen in ihren Kommentarspalten schreiben. Martina Gnad kann uns das sagen. Guten Abend.
Guten Abend. Ja, im Mittelpunkt stehen die jüngsten Wendungen in der Brexit-Saga. Die Landeszeitung aus Lüneburg findet die, Zitat, neuesten Spielzüge auf der Insel bemerkenswert. May räumt eine alte Position, Jeremy Corbyn nimmt endlich eine ein. Während die Premierministerin ihren grundsätzlichen Widerstand gegen eine Verschiebung des Brexit aufgibt, unterstützt der Labour-Chef erstmals die Forderung nach einem zweiten Referendum. Freiwillig erfolgen diese Schritte nicht. Biden drohten Revolten in den eigenen Reihen. Die Rheinische Post aus Düsseldorf stellt klar, eine Verzögerung des Brexit kann die Gefahr eines ungeregelten EU-Austritts nicht aus der Welt schaffen. Das Problem verschwindet nicht. Das britische Unterhaus muss sich endlich darüber einig werden, was es will. Die Ulmer Südwestpresse sieht das ähnlich. Mit ihrer jüngsten Kehrtwendung hat May nun den Tag der Abrechnung hinausgeschoben. Aber damit sind die Probleme noch lange nicht vom Tisch. So wäre es vielleicht das Beste, das Volk entscheiden zu lassen, wie es dieses Blatt weiterspielen will. Die Lübecker Nachrichten beklagen, die Briten führen jetzt ein Spektakel der Selbstdemontage auf. Die verbleibenden EU-27 sind da nur Statisten. Der Reutlinger Generalanzeiger dagegen hält die EU für einen wichtigen Mitspieler. Die Doppelstrategie der EU, weitere Nachverhandlungen über die nordirisch-irische Grenze zu verweigern, gleichzeitig aber Gesprächsbereitschaft für eine Verschiebung des Austritts zu signalisieren, ist aufgegangen. Das hat die Briten weichgekocht. Wird nun der Kamikaze-Brexit abgesagt, so ist das Verdienst Europas, nicht das von Großbritannien. Und die FAZ hält fest, Westminster, das stand für ein vielfach bewundertes politisches System. Darauf können sich seine Akteure ehrlich gesagt nicht mehr viel einbilden. Nun zu einem anderen Thema, dem Urteil, dass der Verfassungsschutz die AfD nicht öffentlich als Prüffall hätte bezeichnen dürfen. Der Kölner Stadtanzeiger wundert sich, warum Verfassungsschutzpräsident Haldenwang diesen Weg überhaupt gegangen ist. Denn so richtig es war, dass Haldenwang Rechtsextremisten, anders als sein Vorgänger Hans-Georg Maaßen, den Kampf ansagte, so bedauerlich ist es, dass sich die AfD künftig mit diesem Urteil wird schmücken können. Es entsteht der falsche Eindruck, als hätten die Richter der Partei heute eine demokratische Gesinnung attestiert. Dabei ist dem gar nicht so, denn auch wenn die AfD nicht mehr als Prüffall bezeichnet werden darf, tatsächlich bleibt sie ein solcher. Die Süddeutsche Zeitung hält das Urteil für falsch. Wenn substanziierte Anhaltspunkte für Verfassungswidrigkeiten vorliegen, und sie liegen vor, dann muss der Verfassungsschutz nicht dabei zusehen, wie diese Partei ungerührt und ungehindert weitermacht. Wenn der Verfassungsschutz dann bekannt gibt, dass er eine Partei im Visier hat, dann ist das ein Akt der warnenden Prävention, also eine Warnansage.
Martina Gnad, vielen Dank für diesen Blick in die Tageszeitung von morgen. Das war das Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Am Mikrofon war Tobias Armbruster.